Aber eben da schon die Frage, was macht eigentlich einen attraktiven Arbeitgeber aus? Was wollen Mitarbeiter oder insbesondere Absolventen?
Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann. Diese Folge wird präsentiert von Innoscripta, dem softwaregestützten Marktführer für die staatliche Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten.
Heute sitzen wir in einem Great Place to Work. Und zwar sitzt uns Patrick Mollet gegenüber, der dazu gleich sicherlich ganz viel erzählen wird. Patrick hat in Bern BWL studiert, in Lausanne promoviert, aber vor allen Dingen zeichnet ihn aus, dass er eben sehr früh Unternehmer geworden ist, Startups gegründet hat, von denen einige erfolgreich verkauft werden konnten, andere wiederum nicht und sich bei ihm unter Rest in Peace wiederfinden. Darüber werden wir sicherlich auch viel zu sprechen haben, wie sich das denn voneinander unterscheidet, der Erfolg und der Misserfolg als Startup-Gründer. Und von daher, wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Schön, dass du da bist, Patrick.
Ja, vielen Dank, dass ihr vorbeigekommen seid. Ich freue mich auch.
Jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, du hast schon im BWL-Studium dein erstes Startup gegründet. Weißt du noch, was deine Motivation damals war?
Ja, und zwar, wir hatten es gar nicht als Startup betitelt. Ich meine, damals, wir sprechen von 1999, da gab es eigentlich dieses Ökosystem auch in der Schweiz gar nicht. Das war nicht ein Berufswunsch oder wirklich ein Konzept, sondern das war so die erste Welle von Webprojekten und wir hatten einfach Freude, mal mit HTML irgendetwas zu programmieren und live zu stellen und haben dann herausgefunden, dass man da auch Online-Werbung drauf schalten kann und Geld verdienen kann. Und das war eigentlich mein Start ins Unternehmen. Dasein.
Und was war damals die Idee, die unternehmerische Idee?
Das war noch bevor Google wirklich live war, da hat man noch so mit Alta Vista gesucht und wenn du irgendetwas eingegeben hast, hast du tausende von Suchresultaten gekriegt und unsere Idee war eigentlich, es müsste doch möglich sein, eine Website zu haben, wo du alle Links des täglichen Bedarfs direkt online hast. Also irgendwie den Link zum Wetter, den Link zum SBB-Fahrplan und das haben wir gemacht und das war eine ganz, ganz simple Idee, die aber über Jahre hinweg funktioniert hat und bis zuletzt mehr als 1000 Leute pro Tag verzeichnet hat.
Das heißt, dein erstes Startup, würdest du auch jetzt im Nachhinein sagen, war auf jeden Fall ein Erfolg?
Ja, ich glaube, wenn man überlegt, dass da nicht ein großer Businessplan dahinter stand, dass kein Venture-Kapital geflossen ist und dass wir sehr viel Freude hatten, sehr viel gelernt haben und schlussendlich eigentlich passives Einkommen war, weil die Links, die haben sich nicht mehr geändert. Das war eigentlich eine statische Website, pures HTML. Also Aufwand, Ertrag war da sensationell.
Und das hat eben Spaß gemacht. Man hört es ja auch jetzt immer noch ein bisschen raus. Und ist dann die Idee entstanden, da gibt es noch viel mehr Ideen und die wollen wir auch noch auf den Boden bringen?
Ja, ich hatte eigentlich für mich nie so den großen Plan, was ich jetzt machen will. Oder so im Nachhinein sieht man da plötzlich irgendwie so einen roten Faden. Aber damals haben wir dann eigentlich diese Idee kopiert und gesagt, wir machen das Gleiche für die Zielgruppe Studenten. Wir wollen für die Studenten ein Angebot machen, wo sie eben auf einen Blick alles haben, was sie brauchen. Vorlesungszusammenfassungen, Tickets, Verlosungen für Studentenpartys, Links etc. Und das war dann eigentlich so die zweite Plattform, die wir lanciert haben. Das hat dann sehr gut funktioniert, weil wir eben gesehen haben, dass es viele Unternehmen gibt, die für die Studenten und Absolventen eine spannende Zielgruppe sind und die da Werbung schalten wollen. Und aus dem heraus haben wir einen Verlag gegründet, der eben einerseits dieses Online-Studentenportal geführt hat. Wir haben dann noch ein Printmagazin lanciert für Studenten. Das hatte zu den besten Zeiten eine Auflage von 30.000 Exemplaren, erschien sechsmal pro Jahr, wurde an allen Hochschulen der Schweiz verteilt. Ja, aber es hat wirklich so, das eine hat immer das andere ergeben bei mir.
Und wenn du von wir sprichst, war das dann so eine Freundesklicke, die dann gemeinsam gebrainstormt hat und sich überlegt hat und dann aber eben auch umgesetzt hat, en Detail die Dinge auf die Straße gebracht hat, was ja dann auch mühsam werden kann?
Ja, ja, also der Start war wirklich eine Freundesklicke. Wir waren alle von Solothurn und haben dann zusammen in Bern studiert und die Fahrt von Solothurn nach Bern dauert etwa 45 Minuten mit dem Zug, das zweimal pro Tag. Da gibt es viele Möglichkeiten und Potenzial für Ideen zum Brainstormen und umzusetzen. Ja, aber natürlich dann, als es größer wurde, als wir eine Firma gegründet haben, wir hatten zu Beginn nicht mal eine Firma, dann eine GmbH gegründet haben, ein Büro bezogen haben, wurde das dann schon einiges professioneller und da haben wir auch Leute rekrutiert und eingestellt.
Habt ihr denn dann damals eure erste Website, habt ihr die dann verkauft oder irgendwann eingestellt? Weil heutzutage, dann kam natürlich Google und irgendwann war das natürlich nicht mehr relevant.
Ja, also die Seite, das ist noch ein Geheimnis, die gibt es eigentlich immer noch. Also die läuft immer noch, aber ist, wie du sagst, natürlich heute völlig irrelevant geworden. Also die haben wir nicht verkauft, aber auch noch nicht offiziell eingestellt. Das Printmagazin mussten wir einstellen. Das ist eines der Projekte, das dann unter Rest in Peace ist, weil dann irgendwann, es war rein werbefinanziert, wir wussten, wir können das den Studenten nicht verkaufen, die zahlen nichts davon. Also es war wirklich über Werbung finanziert und die Werbung für Print ging zurück. Unsere Kosten waren sehr, sehr hoch, weil wir das wirklich mit Promotoren verteilt haben. Das heißt, das war dann ein Projekt, das wir eingestellt haben. Und weil es sehr viele Synergien gab zwischen der Online-Plattform und dem Printmagazin, sei es bei den Werbekunden, aber auch bei den Mitarbeitern, hat es dann eigentlich die Online-Plattform gleich mitgerissen und wir haben dann beide Projekte eingestellt.
Das heißt, da bist du aber, also es war erstmal deine erste große unternehmerische Erfahrung mit den beiden Projekten, ja? Also da hast du viel gelernt, nehme ich mal an. Hat sich's finanziell trotzdem für euch gelohnt, weil ihr dann da jahrelang Werbeeinnahmen und gutes Geld verdienen konntet oder war es mehr die Erfahrung dann letztendlich?
Sowohl als auch. Also eben, wir waren komplett privat finanziert, wir haben uns nicht verschuldet, wir hatten keine Investoren und das hat über Jahre hinweg gut funktioniert und wir hatten zu den besten Zeiten, lass mich überlegen, 7, 8 festangestellte Mitarbeiter. Also das war schon ein gutes Geschäft.
Aber und das war neben dem Studium dann wirklich ein Beruf, den du neben dem Studium, weil das, wenn du so viele Mitarbeitende schon hattest, war das ja dann irgendwann auch zeitintensiv, oder?
Ja, das war alles ein bisschen fließend. Also es hat während dem Studium begonnen, wurde dann immer größer. Ich habe mich dann ja noch entschieden, eben die Promotion in Lausanne zu machen. Wir haben dann noch eine weitere Person in den Gesellschafterkreis aufgenommen, der während dieser Zeit die Geschäftsführung gemacht hat. Also es war schon nicht so ein All-in-Startup, wie man das eben heute kennt, wo man dann Tag und Nacht dafür arbeitet. Es war noch so Studium und Dissertation und alles ein bisschen gleichzeitig.
Und dann bist du ja letztendlich dabei geblieben. Also es war ja dann nicht so, dass dann zum Beispiel nach der Promotion du gesagt hast, so jetzt schlage ich ein völlig neues Kapitel in meinem Leben auf, suche mir ein Corporate, wo ich groß einsteige, Karriereweg und so weiter. Weil dich das dann auch schon so gereizt hat und du gesagt hast, nee, da lässt sich eben noch viel mehr rausholen, als wir das während des Studiums gemacht haben und jetzt suche ich mir einfach die nächste Idee.
Ja, genau. Also einerseits habe ich die Dissertation wirklich nur für mich selber gemacht, als persönliche Herausforderung. Ich wusste eigentlich immer, dass ich jetzt nicht einen akademischen Weg einschlagen möchte. Und diese Doktorarbeit habe ich in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Post gemacht. Die hat da diesen Lehrstuhl mitfinanziert und die Dissertation war ein Teil davon. Das heißt, ich habe dann während meiner Dissertation auch noch ein bisschen Corporate-Luft schnuppern dürfen und habe wirklich gemerkt, ich hatte alle drei Dinge. Ich hatte die Dissertation, ich hatte mein eigenes Startup und Corporate nebendran und habe dann schon gemerkt, dass es Herzblut natürlich beim eigenen Startup ist. Und die Firma war damals auch schon im zu groß, um jetzt zu sagen, das hören wir wieder auf. Und da lag viel Potenzial drin. Deshalb war für mich eigentlich sonnenklar, dass sobald die Dissertation abgeschlossen ist, ich mich dann mit 100% dem Startup widme.
Das heißt, das Thema der Dissertation hatte dann aber auch nichts mit dem zu tun, was du sonst gemacht hast. Wenn es dann mit der Post war, dann war es wahrscheinlich kein Entrepreneurship-Thema, nehme ich an, oder?
Nein, überhaupt nicht. Es ging um Diversifikationsstrategien von europäischen Postunternehmen. Sehr sexy, wie jedes Dissertationsthema und 0,0 Zusammenhang mit allem, was ich die letzten 20 Jahre dann gemacht habe.
Was war es denn bei dir dann, also du hast ja gesagt, du hast Einblick in Akademie ein bisschen bekommen, du hast Einblick in Unternehmen wie die Post bekommen, erste Einblicke ins Entrepreneurship. Was hat dich denn da gehalten? Also was waren die Faktoren? Es gibt ja viele Bereiche, die sexy sind daran, Unternehmer zu sein. Man hört es auch bei uns an den Studierenden an der Uni, dass immer mehr sagen, sie wollen das mal sein. Gibt natürlich auch die negativen Seiten daran. Was war es bei dir, was dich dann doch dahin gezogen hat und nicht in einen Job bei der Post zum Beispiel getrieben hat?
Ich glaube, es waren zwei Faktoren. Das eine ist, ich hatte schon immer einen relativ starken Drang, unabhängig zu sein. Dinge so zu machen, wie ich das gerne möchte, mich selber verwirklichen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt davon. Und das Zweite ist eben überhaupt, ich habe nämlich viele Ideen. Und ich hatte damals viele Ideen. Ich sehe viel Potenzial, wenn ich so ein bisschen nach links und rechts schaue. Und dann habe ich auch Lust, das irgendwo umzusetzen und eben dann das so umzusetzen, wie ich das gerne selber möchte.
Du hast ja dann auch ziemlich schnell das Thema gefunden, was sich auch heute noch umtreibt. Also HR in allen Facetten, Recruiting, Weiterentwicklung, die Frage, wie sich Arbeitsplätze entwickeln, was Arbeitgeber zur Verfügung stellen müssen, damit sie eben als Great Place wahrgenommen werden und Ähnliches. Wie bist du da gelandet bei diesem Thema?
Es kam eigentlich aus diesem studentischen Verlag heraus, weil eben unsere Werbekunden waren primär Arbeitgeber, die Werbung schalten wollten für Studenten und Absolventen. Also eigentlich eine frühe Form von Employer Branding, Hochschulmarketing. Das heißt, als wir dann die beiden Medienprodukte eingestellt haben, hatten wir nebendran eigentlich so ein kleines Consulting-Business. So quasi das, was Startups machen, wenn das eigentliche Geschäft nicht funktioniert, man startet mit Beratung. Und auch das haben wir gemacht. Wir waren da eigentlich zu zweit, die dann Firmen beraten haben, wie man eben idealerweise Absolventen rekrutieren kann. Und das war mein Einstieg ins Thema HR, so ein bisschen zufällig, aber eben da schon die Frage, was macht eigentlich einen attraktiven Arbeitgeber aus, was wollen Mitarbeiter oder insbesondere Absolventen. Und ich kam da aber dann relativ bald schon mal in Kontakt mit Great Place to Work. Das ist ein internationales Netzwerk, es ist ein Franchise-System und 2009 wurde das in der Schweiz lanciert. Ich habe den damaligen Gründer kennengelernt und der hat keinen Bezug, keine Wurzeln hier in der Schweiz und hat dann gemerkt, dass es relativ schwierig ist, Kunden zu akquirieren. Und ich habe gesagt, schau, ich kann dir helfen, ich habe Kontakte, ich kenne viele HR-Verantwortliche, aber ich habe meine eigene Firma, ich habe nicht Zeit, wirklich operativ mitzuarbeiten. Und der Deal war dann, dass ich mich eben beteilige an Great Place to Work und da mein Netzwerk zur Verfügung stelle. Ja, und das war der Anfang von meiner Liebe zu HR.
Das heißt, da würdest du jetzt sagen, du warst einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Ja, ich glaube, das zeichnet sich generell bei allen Startups und bei mir insbesondere aus. Sehr viel Zufall und sehr viel einfach richtiges Timing.
Ist das eine Beteiligung bei dir dann am Gesamtunternehmen gewesen, A Great Place to Work, oder ist das spezifisch auf die Schweiz ausgerichtet?
Nein, das ist nur an der Schweizer Firma, ja.
Ja, ich habe nämlich ehrlicherweise gar keine, ich habe es gesehen, dass es A Great Place to Work schon sehr, sehr lange gibt. Ich habe es mir heute dann in der Vorbereitung ein bisschen angeschaut. Ich weiß auch ehrlicherweise gar nicht, wie groß es ist, aber es ist schon international und in sehr, sehr vielen Ländern und du hast es dann einfach in der Schweiz mit aufgebaut.
Genau, genau. Ja. Great Place to Work ist vor rund 30 Jahren in den USA gestartet und ist eben jetzt weltweit, ich glaube, Stand heute in irgendwie 65 Ländern mit eigenen Niederlassungen tätig. Und das sind aber alles eigenständige Ländergesellschaften. Das heißt, die Firma hier in der Schweiz hat die Lizenz für Schweiz und Liechtenstein und die gehört 100% uns. Und wir zahlen einfach eine Lizenzgebühr, dass wir halt die Marke nutzen dürfen, dass wir die Methodik nutzen dürfen, dass wir die Tools dahinter nutzen können und den Zugang zum Netzwerk haben.
Und wie hast du dann die Anfänge gestaltet? Weil du hast ja gerade gesagt, du warst operativ noch sehr eingebunden in das, was du zuvor gemacht hast. Das heißt, du hast dich beteiligt und dann Türen geöffnet und die passenden Leute angestellt, aber dich selbst erstmal im Hintergrund gehalten?
Ja, genau. Zusammengefasst, ja. Wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir ein größeres operatives Team brauchen, haben Leute rekrutiert. Derjenige, der das in der Schweiz gestartet hat, das war ein Italiener, der wollte dann auch wieder zurück nach Italien. Das heißt, wir haben damals dann einen neuen CEO gesucht. Ja, genau so.
Aber eben deine Tätigkeit als Gründer war da ja noch gar nicht zu Ende. Und eigentlich sagt man doch immer, der Gründer muss sich mit Haut und Haaren zu 150% um sein Baby kümmern, damit es überhaupt eine Chance hat, sich zu entwickeln, groß zu werden. Und du warst ja dann eigentlich von Anfang an ein Portfoliospieler, der also verschiedene Eisen im Feuer hat und die auch balancieren musste. Hat das allen gefallen, dass du dich nicht so 100% committed hast für eins?
Das ist das Schöne, wenn du keine Investoren drin hast, dann bist du niemandem Rechenschaft schuldig außer dir selbst. Und von dem her, ja, das ging eigentlich problemlos. Es gab ja auch viele Synergien, da wir da in ähnlichen Bereichen tätig waren. Das war von dem her kein Problem. Aber ich gebe dir insofern recht, dass ich selber gemerkt habe, als ich damals so mehrere Dinge gleichzeitig gemacht habe, dass wir nicht richtig schnell erfolgreich wurden. Und das hat sich dann auch später gezeigt. Eben Great Place to Work war dann irgendwann genügend groß, dass es mich viel weniger gebraucht hat. Also ich war dann wirklich in Anführungs- und Schlusszeichen nur noch Investor und Verwaltungsrat. Das operative Team war komplett selbstständig. Diese Agentur, die ich gesagt habe, die haben wir an eine andere Agentur verkauft, weil wir gemerkt haben, wir sind zu klein, um da wirklich nachhaltig Erfolg zu haben. Und ich habe dann 2012 ein neues Startup gegründet. Und das war dann eigentlich so das erste Mal, wo ich wirklich mit, um dich zu zitieren, mit Haut und Haaren dahinter war.
Und warum das? Also was hat das bei dir gezündet? Wieso hast du da den Nachbrenner dann auch selber in Gang setzen wollen?
Ich glaube, es war so ein bisschen wirklich zufällig, weil eben die Agentur hat sich so ein bisschen dem Ende entgegengeneigt. Great Place Work wurde erfolgreich und dann kam eben ein Freund auf mich zu, der eigentlich eine Idee hatte für ein Startup und hat gesagt, hast du Lust, das umzusetzen? Wollen wir da etwas versuchen? Und es hat alles zusammengepasst und dann haben wir das gemacht und Gas gegeben. Ja.
Was war da die Idee?
Die ursprüngliche Idee, wie immer bei Startups, ist die ursprüngliche Idee ja nicht das, was dann schlussendlich erfolgreich ist. Die ursprüngliche Idee, und eben um das zeitlich nochmal einzuordnen, wir sprechen von 2012, war eigentlich ein Social Media Jobinserat, weil wir gesagt haben, hey, Jobinserate, die sehen heute noch gleich aus wie vor 50 Jahren, einfach statischer Text. Sie sind halt online statt Print, aber eigentlich hat sich an Struktur nichts geändert. Und was mich ja interessiert als Bewerber, als Bewerberin ist, mit wem arbeite ich da zusammen? Klar, der Jobinhalt, alles, das ist wichtig, aber mindestens so stark interessiert mich, mit wem werde ich arbeiten? Was sind das für Leute, Männlein, Weiblein, wie alt sind die, wie lange sind die schon in diesem Job, was haben die für einen Background und kenne ich die irgendwie, habe ich gemeinsame Kontakte? Und das sind die Informationen, die man in den sozialen Netzwerken, namentlich LinkedIn und Xing, hatte oder hat. Und unsere Idee war eben, dass die Firmen dann quasi das künftige Team mit abbilden können auf diesen Jobinseraten, dass man sieht, ah, dass die Monika ist die Teamleiterin und da gibt es den Carsten und die Heidi und so. Und ich als Bewerber dank den Schnittstellen zu Xing und LinkedIn sehe gleich gemeinsame Kontakte etc.
Okay, jetzt hast du aber gesagt, das war eben nicht die erfolgreiche Endausrichtung dieses Startups. Das heißt, wie ist die Reise weitergegangen?
Genau, die Idee war wunderbar und wir haben auch von vielen Firmen eigentlich positives Feedback gekriegt, dass es genau in die richtige Richtung geht und dass es super ist und alles. Das Problem war in der Praxis, es war viel zu kompliziert. Für jedes Stelleninserat, das Team manuell anlegen, die Mitarbeiterinnen müssen ihre Profile freigeben, da kommen Datenschutzbedenken, der Teamleiter sagt, ja, aber ich will nicht, dass mein Team online ist, dann werden die abgeworben und so weiter. Also, hat einfach in der Praxis nicht funktioniert. Was wir aber gemerkt haben, ist, dass das Team, das da abgebildet war auf diesen Stelleninseraten, die haben sich mega mit dieser Stelle identifiziert und haben dann diese Stelle in ihren sozialen Netzwerken geteilt und Werbung gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, offenbar funktioniert das. Und wir haben aus dem ein Mitarbeiterempfehlungsprogramm gemacht. Das heißt, wir haben eigentlich diesen Prozess von Mitarbeiterempfehlungen, den es ja bei vielen Unternehmen gibt, aber halt sehr manuell und sehr zufällig, den haben wir digitalisiert und automatisiert.
Und wie funktioniert das dann? Also gib mal ein Beispiel, wie das, was wir uns darunter vorstellen müssen.
Genau, die Idee war, oder was wir umgesetzt haben, eine Firma hat zum Beispiel eine offene Stelle als Marketingmanager und das Tool zeigt dir als Recruiter, hey, in deinem Unternehmen gibt es 5 Mitarbeitende, die in ihrem Netzwerk passende Kontakte haben. Und dann kannst du sagen, okay, schick dieses Stelleninserat, in dem Fall diesen 5 Mitarbeitenden. Und diese 5 Mitarbeiter erhalten eine E-Mail. Und in der E-Mail heißt es nicht nur, wir suchen einen Marketingmanager, sondern du hast folgende Kontakte, die gut auf diese Stelle passen. Das heißt, es gab ein Matching zwischen dem Jobinhalt und den Profilen der Kontakte der Mitarbeiter. Und so wurden die Mitarbeiter motiviert, diese Stelle eben einerseits direkt zu teilen, Empfehlungen auszusprechen oder die natürlich auch einfach auf den sozialen Medien zu posten.
Und dieses Startup habt ihr dann tatsächlich auch verkauft, oder?
Ja, genau. Wir wollten eigentlich eine Finanzierungsrunde machen. Das war gegen Ende 2015, haben Investoren gesucht und sind da auch auf Xing zugegangen, weil wir hatten schon eine Schnittstelle zu Xing, wir kannten die relativ gut und dachten, das würde eigentlich noch Sinn machen. Und das Feedback war dann zuerst, ja, wir beteiligen uns nicht an Startups. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, schauen wir weiter. Und dann plötzlich kam nochmal ein Anruf von Xing, der hat gesagt, ja, komm nochmal vorbei nach Hamburg. Und dann, ich war gerade im Skiurlaub da in dieser Woche. Mein Mitgründer ging dann auch alleine nach Hamburg, weil wir wussten wirklich nicht, um was es ging. Und ich kann mich gut erinnern, ich war da kurz nach Mittag irgendwo auf einer sonnigen Terrasse nach Mittagessen und dann ruft mein Mitgründer an und das Erste, was er sagt, ist, hey, Xing will uns kaufen. Das heißt, die hatten schon Blut geleckt und fanden das Thema sehr, sehr spannend. Die waren auch intern bereits eigentlich mit einem Projektteam dran, so in diese Richtung, diese Funktionalität zu konzipieren. Und es war dann schlussendlich ein Make-or-Buy-Entscheid. Das heißt, die haben einfach überlegt, sind wir schneller am Markt, wenn wir jetzt ein Startup kaufen und das integrieren oder entwickeln wir das selber?
So, und dann seid ihr ja zum ersten Mal eigentlich gefordert gewesen, jetzt zu überlegen, was ist der richtige Preis, was ist das Unternehmen wert, wie sehen die Pläne aus, die Businesspläne in die Zukunft, um Wachstum aufzuzeigen und all das. Einfach nochmal eine ganz neue Perspektive. Also Sie vorher, ihr wart ja sehr unternehmerisch immer unterwegs und mehr auf das Betreiben, das Entwickeln des eigentlichen Geschäftes fokussiert und nicht auf den Exit. So habe ich dich immer verstanden, dass du dich auch selber sehr unternehmerisch betrachtest. Wie war das dann, plötzlich zu sagen, oh, jetzt müssen wir ja mal wirklich überlegen, was wollen wir eigentlich haben?
Also ich meine, der Exit war grundsätzlich schon ein Ziel, irgendwann dann. Aber wir waren, glaube ich, etwa 2,5 Jahre auf dem Markt erst, also noch sehr, sehr jung. Wir waren, glaube ich, zum Zeitpunkt des Verkaufs 6 Mitarbeiter, also wirklich, wir hatten irgendwie einen 6-stelligen Umsatz. Also das war noch nichts. Deshalb haben wir ja auch eigentlich eine Finanzierungsrunde machen wollen. Wir haben gesagt, okay, Proof of Concept, das gibt es, das funktioniert und wollten eigentlich Investoren holen zum Wachsen und das noch groß machen und noch nicht verkaufen. Das Problem war eigentlich, dass wir wussten, dass Xing irgendwann ein Exit-Partner sein könnte und wenn sie halt jetzt schon kommen und ein Angebot machen, und wir auch wissen, dass wenn sie uns nicht kaufen, dass sie es selber entwickeln und dann zu einem Konkurrenten werden, hat einfach die ganze Ausgangslage natürlich verändert. Wir waren jetzt nicht speziell mit dem Rücken zur Wand, also wir hätten das schon auch alleine durchziehen können, aber es hat so viel gepasst, es hat menschlich gepasst, weil wir kannten die Jungs Mails von Xing schon, wir wussten, das passt kulturell, das passt technologisch, es passt zur Strategie. Und Xing hat auch relativ schnell einen Kaufpreis auf den Tisch gelegt, den wir mit unseren bestehenden Investoren besprochen haben. Es hat einfach alles gepasst. Und es war dann so, wie sagt man so schön, den Spatz in der Hand oder die Taube auf dem Dach. Und wir haben uns für den Spatz entschieden.
Ich stelle mir davor, weil du hast gesagt, klar, den Spatz in der Hand und Xing hätte ein großer Konkurrent werden können. Gab es dann da eine längere Verhandlung oder war das dann wirklich das Angebot, was Sie gemacht haben, was euch schon gepasst hat? Weil das hört sich jetzt so an, als wärt ihr ja nicht in der allerbesten Verhandlungsposition gewesen. In dem Sinne, klar, ihr könnt Nein sagen, aber wenn ihr 6-stellige Umsätze habt, dann brauchst du ja einen hohen Multiple, damit da auch was Hohes kommt. Und Xing kann ja immer sagen, ja gut, dann machen wir es jetzt selber. Und dann habt ihr einen riesen Konkurrenten.
Genau, also das Angebot war unseres Erachtens wirklich fair, das sie gemacht haben. Wir haben das natürlich im Nachgang auch besprochen und Xing hat uns gesagt, schaut, wir wussten, dass wir euch auch hätten zu einem tieferen Preis kaufen können, aber wir wollten auch wirklich, dass ihr zufrieden seid und die Firma mit einem guten Gefühl verkauft. Und das war wirklich etwas, was eigentlich zu Beginn weg auch spürbar war und deshalb hatten wir da ein gutes Gefühl bei diesem Deal.
Warst du dann selbst auch sofort raus aus dem Unternehmen oder hast du erstmal noch weitergearbeitet?
Nee, also normalerweise in wahrscheinlich 99,9% der Fälle, wenn du ein Startup verkaufst, dann ist es mit einer Managementbindung verknüpft. Und bei uns war die nicht allzu lang, weil Xing ging es tatsächlich mehr jetzt um das Tool und die Technologie an sich und jetzt weniger um, wir hatten jetzt nicht ein Kundenportfolio oder Umsätze, die für Xing speziell spannend waren. Das heißt, wir hatten rund 1,5 Jahre noch Managementbindung. Und das war aber auch spannend. Ich war immer in sehr kleinen Startups unterwegs und Xing hatte damals rund 1000 Mitarbeiter, doch auch schon recht international, Hauptsitz in Hamburg, Standort in Wien, die Entwicklung war in Barcelona, an der deutschen Börse kotiert. Also es war eine sehr spannende Phase. Plus, es war eigentlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich quasi keine operative Verantwortung mehr hatte. Ich war nicht mehr unter Druck, quasi Löhne zahlen zu müssen. Ich musste keine Leute mehr führen. Also es war eine sehr gute Zeit. Und Xing war damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber war damals auch wirklich ein guter Arbeitgeber.
Ist Xing eigentlich aktuell noch relevant im HR-Bereich? Ich habe nämlich gar keine Ahnung aus persönlicher Perspektive. Ich war früher mal im Studium, glaube ich, auf Xing. Und mittlerweile, also in meiner Bubble, ist ja alles nur noch LinkedIn.
Ja, was? Punkt. Ja, okay. Genau. Nein, es ist eigentlich schade. Es ist wirklich schade. Ja. Ich glaube schon damals, als wir, das war April 2016, als wir das verkauft haben, war Xing in der Schweiz schon nicht mehr so richtig relevant, weil sie es einfach nie geschafft haben, aus dem deutschsprachigen Raum rauszukommen. Ich war dann aber eigentlich tatsächlich mehrheitlich in Deutschland unterwegs mit Xing zusammen, um eben diesen Referral Manager dann Unternehmen vorzustellen und habe dann schon gemerkt, dass in Deutschland Xing einen sehr hohen Stellenwert hat. Wie das heute ist, ich glaube, das ist auch stark begriffen. Ja.
Jetzt hast du ja gesagt, eben, du hattest eine kurze Bindung an das Ganze. Kam dann so eine Zäsur, weil man hat ja dann doch eben einiges an Geld bekommen, dass du dir überlegt hast, so jetzt mache ich die große Auszeit oder jetzt mache ich was ganz anderes im Leben, was ich vorher noch nicht gemacht habe?
Ja, genau. Also auf diesen Moment habe ich mich auch gefreut, weil das war dann, jetzt muss ich rechnen, 2017, also ich war dann ja auch schon 40 und war da irgendwie schon relativ lange irgendwie selbstständig unterwegs und war auch ein bisschen müde. Also das, ich glaube, ist nachvollziehbar. Es war bei weitem nicht alles immer erfolgreich und immer nur rosig. Das heißt, für mich war auch klar, nach dieser Managementbindung brauche ich mal eine Auszeit und will mir überlegen, was ich überhaupt machen will. Es war auch so, dass ich zwar viele Ideen hatte, was man jetzt irgendwie, mit was ich ein neues Startup gründen könnte, aber ehrlich gesagt nichts, was mich jetzt so richtig direkt vom Hocker gehauen hätte, wo ich gesagt habe, da gehe ich gleich wieder all in. Und habe mir dann wirklich gesagt, okay, ich nehme mir einfach die Zeit, ich schaue, ich habe mir jetzt nicht einen Plan gemacht, dass es irgendwie 3 Monate oder 12 Monate, was immer ist. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, ja, jetzt eigentlich quasi nichts machen, ist auch nicht mein Ding. Eben, ich bin Unternehmer, ich bin engagiert. Meine Partnerin war natürlich normal weiter am Arbeiten. Das heißt, auch die große Weltreise oder so war jetzt bei uns nicht ein Thema. Und habe dann eigentlich relativ schnell bei Great Place Work so ein bisschen angefangen mitzuarbeiten. Weil vorher in der Rolle des Investors und Verwaltungsrats habe ich natürlich immer gesagt, ja, warum tut ihr nicht das und dieses und man sollte und gebt doch mal ein bisschen Gas. Und dann hatte ich plötzlich Zeit und musste und habe da ja, begonnen, ein paar Projekte selber umzusetzen.
Bist du dann da am Anfang jemandem auf die Füße getreten, weil plötzlich du warst ja operativ nicht mit drin und dann, als du reinkamst, warst du ja dann hierarchisch als Investor und Verwaltungsrat direkt da?
Da müsstest du jetzt wahrscheinlich die Leute fragen, die damals im Team waren. Ich behaupte nein, aus verschiedenen Gründen. Ich meine, Great Place Work war damals auch immer noch, was waren das, so 10, 12 Leute, also es war sehr überschaubar. Mhm. Ich war damals schon ein aktiver Verwaltungsrat, also ich war jetzt nicht irgendwie überhaupt nicht präsent und dann von einem Tag auf den anderen plötzlich da. Ich glaube, die meisten haben sich gefreut, dass da zusätzliche Ressourcen da sind. Und wir hatten vor allem Leute mit einem Background in Arbeits- und Organisationspsychologie, die mit den Kunden arbeiten, die beraten. Aber was uns eigentlich immer gefehlt hat, und das ist ja dann meine Kernkompetenz, ist wirklich Marketing und Vertrieb. Das heißt, ich behaupte mal, unter dem Strich waren die sehr, sehr froh, dass ich mitgeholfen habe.
Kam denn dann noch die nächste Startup-Idee oder hast du dich dann neu eingerichtet in deinem Leben?
Neu eingerichtet trifft es wahrscheinlich. Also es hat dann einfach sehr vieles gepasst. eben, das war zuerst mal nur so ein bisschen projektbasiert und dann habe ich gemerkt, hey, das macht wirklich Spaß. Das macht Spaß einerseits von Leuten her, wir haben ein cooles Team, es macht Spaß, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Es macht aber auch Spaß vom Thema her, weil es eben wirklich ein wichtiges Thema ist, eben eine gute Arbeitsplatzkultur, die Unternehmen dabei zu begleiten und zu befähigen, ihre Arbeitsplatzkultur zu analysieren, weiterzuentwickeln. Neudeutsch würde man jetzt eben sagen, es ist wirklich ein Purpose. Es geht nicht nur darum, Geld zu verdienen, sondern du kannst eigentlich das Leben von Tausenden von Schweizer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern positiv beeinflussen. Da habe ich gemerkt, hey, das ist wirklich etwas, was mich begeistert.
Da gehen wir gleich auch nochmal ganz in Ruhe drauf ein, weil es ja auch spannend ist, eben wenn man sich einen neuen Arbeitgeber aussuchen möchte, worauf sollte man achten, was sind die nachhaltigen Dinge, was macht überhaupt einen Great Place aus? Kommen wir nochmal schnell auf die Dinge, die dazwischen auch noch so ein bisschen episodenhaft reingekommen sind. Und wenn man bei dir so schaut, dann fällt natürlich vor allen Dingen auch Höhle der Löwen so ein bisschen auf. Ist man da auf dich aufmerksam geworden, weil du eben diese Vergangenheit, die du uns gerade erzählt hast, jemandem ins Gesicht gesprungen ist und der gedacht hat, hey, das ist ein Löwe für uns?
Die Geschichte ging ein bisschen anders. Es war eigentlich ein Unternehmerfreund von mir, der angefragt wurde und der dann aus verschiedenen Gründen abgelehnt hat. Und der Sender hat ihn gefragt, ja, kannst du jemanden empfehlen, der da in Frage käme, der Erfahrung hat als Unternehmer, vor allem mit Startups, der natürlich auch eigenes Kapital zum Investieren hat und der vielleicht auch vor der Kamera noch so eine halbwegs gute Falle machen würde. Und ich erinnere mich daran noch gut, als er mir eine WhatsApp geschickt hat, wirklich so, hast du Lust, bei Höhle der Löwen mitzumachen? Und ich so, was machst du Witze? So, und dann habe ich kurz telefoniert, er hat mir den Background erklärt und am Tag drauf habe ich bereits mit der verantwortlichen Person für die Sendung telefoniert. Also es ging dann plötzlich Schlag auf Schlag.
Und warum hast du nicht abgelehnt, im Gegensatz zu deinem Freund?
Ich dachte, hey, das ist so eine coole Erfahrung, so ein bisschen once in a lifetime. Ich meine, wer hat sonst die Chance, bei einer Fernsehsendung mitzumachen? Ich habe eigentlich meine berufliche Karriere tatsächlich beim Radio begonnen. Also das war so meine ersten Erfahrungen. Ich hatte immer Freude. Eben, ich habe dann an Medien, an Content erstellen. Wir hatten einen Verlag, haben selber eine Website betrieben, Magazine herausgegeben. Also ich hatte eine hohe Affinität zum Thema Medien. Und ich fand das Format auch wirklich spannend. Also ich finde es heute noch ein gutes Format, weil es kommt ja auch aus den USA, Shark Tank gibt es auch in verschiedenen Ländern, aber die schweizerische Höhle der Löwen ist schon sehr, sehr schweizerisch. Das heißt, die Löwen sind sehr nett, sehr wohlwollend mit den Startups und ich dachte, das macht Sinn und ich möchte auch irgendwie mehr Leute motivieren, halt ihre unternehmerischen Ideen zu verfolgen und wenn die dann zu Hause die Sendung schauen und schauen, hey, die Gründerinnen und Gründer, die kriegen einerseits positives Feedback von den Löwen, die kriegen Kapital, die setzen ihre Ideen um, dann motiviert es hoffentlich auch Leute zu Hause. Und das war dann auch mein Grund, weshalb ich gesagt habe, da bin ich dabei.
Nimm uns doch mal ganz kurz mit auf die Reise, wie das war eben vor der ersten Sendung. Wie wurdest du gebrieft? Was musstest du vielleicht trainieren sogar? Wie war dann der Real-Life-Test, dort zu sitzen und plötzlich heißt es geht los?
Da gibt es eigentlich relativ wenig Vorlaufzeit. Es gab ein, zwei Telefonate mit dem Sender, um da gegenseitig die Erwartungen zu klären. Dann gibt es natürlich noch ein bisschen Papierkram etc. Aber das war jetzt nicht, da gab es kein Medientraining noch oder großes Rehearsal. Es gab dann mal noch ein Treffen mit allen Löwinnen und Löwen zusammen, um sich kennenzulernen. Und dann ging es eigentlich bereits los in den Studios und da kommst du am Morgen und dann sitzt du mal irgendwie eine Dreiviertelstunde in der Maske und da alles schön zu machen und dann geht es eigentlich auch bereits los mit den Dreharbeiten.
Und wie viele Startups siehst du an einem Drehtag?
Es sind 6 bis 7 Startups und es ist ein relativ langer Drehtag, also normalerweise Maske beginnt so um 8 Uhr morgens und eben ab 9, 9:30 sind dann die effektiven Dreharbeiten. So die Sollzeit mit jedem Startup sind 45 Minuten. Die Vorgabe ist, dass wir mindestens 20 Minuten machen, damit der Sender genügend Material hat. Also auch wenn wir nach einer Minute wissen, dass es nichts ist, machen wir 20 Minuten. Aber das kann auch mal 1,5 Stunden gehen. Weil wenn du dann mit einem Startup wirklich ins Diskutieren kommst und zum Teil auch, wenn es um finanzielle Dinge geht oder dann wirklich ins Detail gehst, sind das schnell mal eben 60, 90 Minuten. Und dann braucht es ja natürlich immer wieder Zeit zwischen den Startups, müssen die Requisiten entfernt werden, das neue Bühnenbild wieder aufgestellt werden. Und ja, also am Abend, das wird dann regelmäßig 19 Uhr, 20 Uhr und das ist sehr, sehr anstrengend.
Und deine persönlichen Benefits damit zu machen, sind dann, du kriegst TV-Zeit, Präsenz, du hast die Chance, in spannende Startups zu investieren und du kriegst wahrscheinlich auch noch eine Gage vom Sender dafür, dass du dabei bist, oder?
Ja, die Gage, schön wär's. Es sind 500 Franken Spesenentschädigung pro Drehtag. Mhm. Also reich wirst du nicht und du kriegst die Kleidung bezahlt, die du trägst. Das machst du nicht wegen Geld. Und
also du gehst deutlich cashärmer raus, als du reingehst.
Kurzfristig, ja. Langfristig hoffe ich natürlich, dass sich die Investitionen auszahlen. Also wir sind ja da nicht, wir sind nicht Pestalozzi, der einfach Geld verteilt. Und ich glaube, das muss man zum Teil den Startups auch sagen. Also es geht nicht einfach darum, nur eine schöne Idee irgendwie zu finanzieren, sondern wenn wir irgendwo investieren, dann wollen wir ein Multiple von 10 oder so rauskriegen.
Mhm. Und kannst du das vielleicht nochmal erklären, weil ich gucke es nicht ganz regelmäßig, aber ich habe diverse Folgen mal gesehen, das kommt auch immer darauf an, welche Startups mich gerade interessieren und man hört ja oft, dass die Deals dann danach noch platzen, weil ihr natürlich in dieser kurzen Zeit gar nicht, ihr seht das Modell, ihr hört von denen ungefähr, wie hoch der Umsatz ist, welche Multiple die haben wollen, aber ihr werdet dann ja erstmal die Dokumente euch dann anschauen, euch einen Finanzplan zeigen lassen, alles im Nachgang. Also wie läuft das eigentlich im Nachgang ab und ist das im TV dann eher… Ich meine, für die Show muss man ja einer Bewertung zustimmen und sagen, wie viele gibt. Und nachher sind das dann aber schon noch normale Verhandlungen mit Investoren, wo der Preis nochmal neu besprochen wird und eventuell auch der Deal platzt, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, das ist wichtig zu betonen, dass wir wirklich nichts wissen von diesen Startups im Vorfeld. Also wir kommen wirklich so durch den Hintereingang in das Studio und dann sehen wir zum ersten Mal, um was es ungefähr gehen könnte, ob es eher um Nahrung oder Kleidung oder was auch immer geht, aber wir wissen wirklich nichts von diesem Startup. Dann kommen die Gründerinnen und Gründer rein, die haben 3 Minuten Zeit, ihren Pitch zu machen. In dieser Zeit unterbrechen wir sie nicht und dann kommen die Fragen. Und ja, wie du sagst, die können uns während der Sendung quasi auch erzählen, was sie wollen. Also ich behaupte nicht, dass sie lügen, aber manchmal übertreibt man ein bisschen oder weiß die Zahl nicht genau. Genau. Deshalb ist die Zusage dann während der Sendung auch nicht verbindlich. Das wissen die Startups, das wissen die Löwen, klar. Und dann beginnt die Due Diligence. Also dann schaust du dir im Nachgang wirklich die ganzen Zahlen an. Und das hängt natürlich davon ab, wie reif und professionell das Startup auch ist. Also ich habe bei einem Startup investiert, die hatten noch nicht mal die Firma gegründet. Also da war die Due Diligence quasi so eine Stunde zusammensitzen mit den Gründern. Bei anderen größeren Startups zieht man zum Teil noch Anwälte bei, wenn es dann wirklich darum geht, vertieft juristische Abklärungen vorzunehmen.
In wie viele Startups hast du investiert durch die Sendung?
Ja, also ich war 2 Staffeln dabei bei Hülle der Löwen und es kamen 3 Investitionen zustande. Eben, du hast es kurz erwähnt, es kommen dann im Nachgang nicht alle zustande. In der Schweiz haben wir eine relativ hohe Quote, also so etwa 2/3 der Zusagen enden dann auch wirklich in einer Investition. Und die Gründe sind vielfältig, weshalb es nicht funktioniert. Es kann mal sein, dass wirklich die Zahlen nicht stimmen und man im Nachgang merkt, ja, die Bewertung, da haben wir unterschiedliche Vorstellungen. Manchmal erzählen die Gründer natürlich, dass sie weltweit einzigartig sind. Und wenn man dann im Nachgang mal ein bisschen recherchiert, merkt man, ja, die Konkurrenzsituation sieht ganz anders aus. Manchmal ist das juristische Setup nicht klar oder nicht im Interesse der Investoren. Es sind oftmals irgendwelche Gründer, die noch in einer anderen Firma investiert sind und dann das so ein bisschen nebenbei machen wollen. Da schließt sich der Kreis dann wieder zu diesem All-In-Thema bei Startups. Also es gibt schlussendlich viele Gründe. Und was mir auch wichtig ist zu betonen, es kommt auch immer wieder vor, dass die Gründer gar nicht mehr wollen, weil die einerseits vielleicht in die Sendung kommen, einfach um Airtime zu kriegen und Werbung machen zu können. Und ich finde es legitim. Also es, am Ende des Tages ist es eine Unterhaltungssendung und das ist okay. Oder weil die Startups quasi die Höhle der Löwen als eine mögliche Quelle nutzen, um Investoren zu finden, aber parallel mit anderen Investoren im Gespräch sind und dann für sich entscheiden, mit wem wollen wir da weiterfahren.
Hattest du dir da vorher Punkte vorgenommen, was Startups sind, die in die du investieren willst da, auf die du achtest, die vielleicht auch anders sind in der Fernsehshow, als wenn wir jetzt sprechen und ich dir hier privat mein Startup pitche? Weil theoretisch hast du ja weniger Risiko. Du kannst in der Show ja zusagen, auch mal emotional, weil du irgendein Produkt cool findest und jemand das super charismatisch rüberbringt, wo du im Alltag vielleicht gesagt hättest, ah, weiß ich nicht, weil du im Nachgang kannst du ja immer noch Nein sagen.
Ja, aber ich hatte für mich jetzt nicht einen Kriterienkatalog. Ich ging da vielleicht auch ein bisschen naiv dran heran. Ich habe gesagt, ich schau mal, weil eben es kann ja irgendetwas kommen. Es können Konsumgüter-Startups sein, es hat gewisse B2B-Startups dabei, es hat zum Teil sehr neue Ideen, es hat zum Teil reife Startups. Also es ist noch schwierig, da wirklich ein Schema zu haben. Aber schon so eben, ich war während meiner beruflichen Karriere eigentlich immer im B2B-Bereich tätig und in der Höhle der Löwen kommen dann halt schon sehr viele Startups aus dem B2C-Konsumgüterbereich, was auch Sinn macht, wenn wir uns wieder das Format der Sendung und die Zuschauer vor Augen führen. Aber ich habe dann auch gemerkt, da habe ich auch zu wenig Kompetenzen und kann außerhalb von Geld nicht viel beitragen.
Werbung. So, und ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, euch unseren Staffelpartner InnoScripta genauer vorzustellen. InnoScripta kennen vielleicht viele nicht, es ist ein deutsches Unternehmen, das aber auch in der Schweiz sehr relevant ist. Und habt ihr grundsätzlich gewusst, dass ihr Ausgaben für eure Innovationsprojekte und auch für die Produktentwicklung mit bis zu 35% der Ausgaben direkt staatlich fördern lassen könnt? Mir war das neu und das ist jedes Jahr und in allen OECD-Ländern, also eben auch in der Schweiz, möglich. Darauf besteht ein gesetzlicher Anspruch und diese Förderung kann man auch rückwirkend geltend machen und für jedes Jahr aufs Neue eben 35%, also bares Geld. Wenn ihr es auch nicht wusstet, dann schaut euch unbedingt mal InnoScripta an. Das wird geschrieben INNO und dann Scripta mit C. Sie sind der Marktführer bei der Begleitung von Unternehmen, um genau diese Förderung zu bekommen. Denn um gefördert zu werden, muss man natürlich ein gutes F&E-Controlling haben und die Ausgaben tracken und auch nachweisen können. Und vielleicht kennt ihr das, vielleicht ist das bei euch im Unternehmen auch so, dass F&E-Ausgaben mit riesigen Excel-Tabellen getrackt werden und dann in großen Word-Dokumenten dokumentiert werden. Damit ist durch InnoScripta eben Schluss, denn sie sind der einzige Player weltweit mit einer Projektmanagement-Software, die in diesem Bereich alles automatisch trackt. So minimiert man nicht nur den Aufwand erheblich, sondern ermöglicht eben auch eine prüfungssichere Dokumentation mit nur einem Klick, die dann den hohen Anforderungen der internationalen Finanzämter standhält. Und nebenbei kann man eben so auch in einem Rutsch die F&E-Aktivierung mit abdecken. Die Software hat unzählige weitere Funktionen wie eine vollumfängliche Projektplanung und ein Projektcontrolling, unter anderem mit Time-Tracking. Und das Beste ist, InnoScripta arbeitet dabei erfolgsbasiert. Wer eine Förderung bekommt, zahlt, ansonsten eben nicht, also man hat wenig Risiko. Deshalb informiert euch doch gerne einmal über InnoScripta und werdet einer der über 800 zufriedenen internationalen Unternehmenskunden, die diese Software bereits nutzen. Werbung Ende.
Und jetzt unterm Strich von den drei Beteiligungen, die du in der Sendung ausgesprochen hast, erstmal bei wie vielen von den dreien hast du dann hinterher auch investiert?
Also bei Sendung waren es 4, das heißt 3 sind zustande gekommen.
Und von den dreien gibt es heute noch wie viel?
3. Es gibt alle 3 noch und sie sind so gaussisch verteilt. Also es gibt eines, das läuft sehr, sehr gut und da ist die Chance sehr groß, dass es auch eine sehr attraktive Rendite gibt. Eines ist so gut unterwegs, aber noch zu neu, um da wirklich mit Vertrauen zu sagen können, das kommt definitiv gut. Und bei einem, da habe ich schon den Abschreiber einkalkuliert.
Und bist du jetzt so insgesamt zufrieden mit diesem Output?
Ja, absolut. Also ich meine eben bei 3 Startups, eines sehr, sehr positiv, eines positiv, das heißt 2 von 3, die wahrscheinlich gut kommen, das ist eine super Quote. Normalerweise sagt man, du müsstest eigentlich so in 10 Startups investieren, weil 7 gehen Konkurs, bei 2 schreibst du eine schwarze Null und mit einem kannst du dann Geld verdienen. Also Stand heute bin ich immer noch guten Mutes.
Und nach zwei Staffeln hast du es dann irgendwie gesehen gehabt oder warum hast du dann gesagt, das reicht für mich?
Es sind mehrere Faktoren. Also das eine habe ich bereits angesprochen. Es sind halt primär Startups aus Bereichen, wo ich jetzt selber keine Affinität habe, wenig Mehrwert bieten kann. Das ist das eine. Das andere, und das ist der Hauptgrund, mein Investitionsbudget für Startups war ein bisschen ausgeschöpft. Ich bin nicht unter den 300 Reichsten in der Bilanz und ich habe da nicht Dutzende von Millionen, die ich in Startups investieren kann. Das heißt, es war da ein rationaler Entscheid. Und was ein bisschen mit dem zu tun hat, ist auch halt, dass die Startup-Bewertungen sehr, sehr hoch sind, immer noch. Es gab jetzt eine gewisse Korrektur, aber die Startup-Bewertungen sind meines Erachtens sehr, sehr hoch in der Schweiz. Sieht man auch, wenn man jetzt nur Höhle der Löwen mit zum Beispiel mit Deutschland vergleicht, dass da viel tiefere Bewertungen und viel tiefere Investitionssummen gefragt sind. Und in der Schweiz sind viele Startups mittlerweile, das ist die positive Seite, relativ professionell unterwegs. Eben, es gibt ein ganzes Ökosystem, die gehen durch Schulungen durch und kriegen Unterstützung. Das heißt, die wissen dann auch, was es bedeutet, wenn sie halt über mehrere Investitionsrunden verwässert werden. Das heißt, die machen für sich irgendwo den Dreisatz, wie viel Geld brauche ich, gehen selbstbewusst rein, sagen, okay, ich brauche eine halbe Million, überlegen sich dann, wie viel Prozent der Firma will ich abgeben und aus dem heraus kommt irgendeine Bewertung zustande. Aber wenn die dann irgendwie halt 6 Monate auf dem Markt sind, kaum Traction haben, aber das Gefühl haben, sie sind 5 Millionen wert, da bin ich wirklich raus, unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten.
Wenn man bei dir auf der Homepage schaut, dann bist du ja auch noch an weiteren Startups investiert. Was würdest du jetzt heute sagen, wenn also wieder Möglichkeiten an dich herangetragen werden? Auf was guckst du genau, wenn du dich entscheidest, möchte ich dabei sein oder nicht?
Das mag jetzt ein bisschen abgelutscht klingen, aber schlussendlich das Team, weil eben aus der Erfahrung heraus zeigt sich einfach, die erste Idee ist eh nicht die, die erfolgreich sein wird. Das heißt, wenn ich jetzt nur sage, das ist eine perfekte Idee, ist die Chance, dass es nicht klappt, eh groß. Und dann braucht es eben ein Team, das dann aus dieser ursprünglichen Idee den Pivot schafft und ein anderes Potenzial ausschöpfen kann. Also ich glaube, das Team ist das Entscheidende. Das andere ist, ist es irgendwo ein Produkt, eine Dienstleistung, die halbwegs Sinn macht, jetzt aus einer gesellschaftlichen Sicht. Das klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich meine irgendwie nur in ein Parfum zu investieren, weil die Marge hoch ist und so, ja, kann man machen, ist aber nicht mein Ding. Also wenn ich investiere, dann irgendwo auch, wo ich sage, das bringt uns als Gesellschaft doch ein bisschen weiter.
Ohne jetzt über absolute Zahlen zu reden, aber wie viel Prozent deines Vermögens hast du dir so beiseite gelegt, um in Startups zu investieren? Hast du da eine feste Grenze oder intuitiv?
Es war relativ intuitiv. Damals, ich habe natürlich das Budget dann auch ein bisschen erhöht für die Höhle der Löwen, als das, was ich eigentlich ursprünglich geplant hatte. Aber ich habe für mich wirklich so eigentlich drei große Buckets gemacht. Das eine ist so ein bisschen das Spielgeld, wo ich sage, das investiere ich in Startups und da gehe ich wirklich auch emotional davon aus, dass das alles weg ist. Also dass in dem Moment, wo ich investiere, gehe ich wirklich davon aus, das Geld verliere ich und da traue ich dem nicht nach und das ist wirklich so das Spielgeld. Das zweite ist unsere Wohnung. Ich wohne im Kanton Zug, da sind Wohnungen per se mal teuer, aber ist auch eine sehr, sehr gute Investition, die Rendite stimmt bis jetzt. Und das dritte ist dann super klassisch konservativ, irgendwelche Index-ETFs.
Und wenn du jetzt eben nochmal auf deine Startup-Karriere, auf deine eigene schaust und auch die Startups, die du kennengelernt hast, woran würdest du jetzt festmachen, dass eine Sache zum Erfolg geworden ist und eine andere vielleicht nicht? Gibt es da irgendwelche Faktoren im Nachhinein, die einem klar geworden sind, warum man einmal links und einmal rechts abgebogen ist?
Nein, wenn ich ehrlich bin, sehe ich für mich selber keinen einzigen Faktor. Es gibt eben zig Analysen und Studien, was Erfolgsfaktoren sind für Startups. Ich glaube, eine sagt Timing, das Market Timing ist das Wichtigste. Das wäre zum Beispiel etwas, was ich hier auch bei Grow Past Work bestätigen kann. Aktuell wachsen wir wirklich, wir kommen kaum nach, mit Kundenanfragen zu beantworten, weil der Fachkräftemangel so stark ist und jetzt einfach die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen so groß ist. Ich glaube, schlussendlich ist immer so ein Mix aus verschiedenen Faktoren. Es muss relativ vieles stimmen. Das ist vielleicht die Antwort, dass es eben nicht so das eine gibt. Du brauchst das Team, du brauchst die Idee, du brauchst das Timing, du brauchst das Kapital. Es muss eben vieles passen.
Ich habe eben mit einem Gründer zusammengesessen, bevor wir uns hier zu diesem Gespräch getroffen haben. Und ich habe ihm erzählt, dass ich jetzt mit dir eben auch den Podcast aufnehme und ihn gefragt, was er denn eigentlich wissen wollen würde von dir. Und er hat gemeint eben, woran erkennt man eigentlich als Gründer? Es gibt ja immer diese Phasen, wo es eben nicht läuft, wo man noch nicht da ist, wo man hin will oder wo man auch einen Misserfolg hat und der Erfolg so ein bisschen ausbleibt. Und dann ist ja als Gründer der erste Reflex immer, ich brauche eine neue Lösung, ich muss mich noch tiefer reinbegeben, ich muss alle Hebel in Bewegung setzen, dass es in die richtige Richtung geht. Man möchte auf keinen Fall loslassen. Aber irgendwann muss man ja auch für sich selber wissen, jetzt ist dann doch der Moment, auch loszulassen, zu sagen, das wird nichts mehr. Ja? Oder andersrum eben loszulassen, zu sagen, jetzt muss ich es abgeben, andere werden die Zukunft besser bestimmen. Woran merkt man das, wann dieser Zeitpunkt gekommen ist?
Da gibt es wahrscheinlich leider kein Patentrezept dafür. Ich würde aber persönlich sagen, und vielleicht ist das jetzt auch noch eine Antwort auf deine vorherige Frage, dass die meisten zu früh aufgeben. Dass die meisten natürlich völlig optimistisch in diese Reise, in dieses Abenteuer starten und im Businessplan vorsehen, dass sie nach 3 Jahren cash-positiv sind und nach 7 Jahren den Exit haben. Aber wenn wir uns mal die allermeisten Startups und Firmen vor Augen führen, die waren einfach nicht in den ersten Jahren erfolgreich. Und du musst manchmal 2, 3, 4, 5 Jahre unten durch, bis dann wirklich die Traction da ist und der Erfolg kommt. Eben auch hier wieder Beispiel Great Place to Work. Die ersten Jahre, wir waren immer quasi erfolgreich, aber es war nicht der große Durchbruch. Und erst die letzten 3, 4 Jahre jetzt plötzlich kam es, weil dann wie auch so ein bisschen der Zinseszinseffekt wirkt. Der Markt ist da, die Marke ist bekannt, die Nachfrage steigt und so weiter. Also meine Antwort wäre eigentlich, die meisten Gründer haben wahrscheinlich nicht das Problem, dass sie zu lange an einer Idee hängen, sondern dass sie zu früh aufgeben.
Ich würde jetzt gerne nochmal den Switch machen, weil ich habe auch noch ein paar Fragen zu A Great Place to Work. Und wir sitzen ja auch gerade hier, wir haben jetzt schon oft drüber gesprochen. Kannst du nochmal einmal, weil es wird wahrscheinlich nicht jeder kennen, genau sagen, was ihr macht, wie ihr euer Geld verdient, was euer Business Model ist?
Genau. Also wir sind Experten für Arbeitsplatzkultur. Das heißt, wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre Kultur zu analysieren und weiterzuentwickeln. Das machen wir primär über eine Mitarbeiterbefragung. Wie ich vorhin gesagt habe, sind wir international tätig. Das heißt, wir haben eine international etablierte Methodik, wie wir quasi eine gute Arbeitsplatzkultur definieren und messen. Das heißt, unsere Kerndienstleistung sind Mitarbeiterbefragungen durchzuführen. Auf dieser Basis präsentieren wir der Geschäftsleitung die Resultate, gehen dann in einen Maßnahmenworkshop rein und haben verschiedene weitere Dienstleistungen wie Führungskräftetraining oder die Entwicklung von Arbeitgebermarken etc.
Was besonders ist an dieser Befragung, ist dann, dass Great Place to Work ein System entwickelt hat, welche Art von Fragen gestellt werden, wie die gestellt werden, um möglichst viele Faktoren rauszufiltern, was einen guten Arbeitsplatz ausmacht?
Genau, wir haben einen sehr umfassenden Blick auf das Thema Kultur und wie wir definieren, was eine gute Kultur ausmacht. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von einer vertrauensbasierten Kultur. Also es geht eigentlich darum, dass ein Vertrauen herrscht zwischen oder von den Mitarbeitern zu den Führungskräften, von den Führungskräften zu den Mitarbeitern und untereinander. Das heißt, wir schauen uns am Ende des Tages eigentlich 5 Dimensionen an. 3 Dimensionen betreffen das Verhältnis von den Mitarbeitenden zu den Führungskräften. Da geht es um die Aspekte Glaubwürdigkeit, Respekt und Fairness. Also Glaubwürdigkeit, leben die Führungskräfte die besten Eigenschaften der Unternehmung vor? Lassen sie ihren Worten Taten folgen? Bei Fairness geht es zum Beispiel darum, ist nachvollziehbar, wer warum befördert wird? Oder haben die Mitarbeitenden das Gefühl, dass sie fair am Erfolg der Unternehmung beteiligt werden? Und beim Respekt geht es natürlich um den wertschätzenden, respektvollen Umgang miteinander. Die vierte Dimension ist dann der Stolz, also Stolz auf das, was die Unternehmung tut, weshalb es sie gibt, eben neudeutsch den Purpose, und Stolz auf das, was ich selber dazu beitragen kann. Und die fünfte Dimension ist der Teamgeist. Helfen wir einander und macht es am Ende des Tages auch Spaß, hier zu arbeiten.
Und dann, wenn ihr die Auswertung macht, gibt es dann einfach ab einer bestimmten Punktzahl ein Siegel, das ist a great place to work hier. Ihr habt den Siegel für ein paar Jahre und dann gibt es die nächste Umfrage, oder gibt es verschiedene Kategorien je nach Punktzahl? Wie macht ihr das?
Genau, unser Auszeichnungsprozess ist zweistufig. Das erste ist die Zertifizierung, und die kriegt man, wenn man über den ganzen Fragebogen hinweg eine Zustimmungsrate von 65% hat. Und die Zertifizierung, die sagt jetzt noch nichts darüber aus, ob es genau 65,0 oder 99% war. Mhm. Und die zweite Stufe sind dann unsere Listen der besten Arbeitgeber, die wir jährlich veröffentlichen, jeweils im Mai, also kommt jetzt dann schon bald. Und da prämieren wir in 5 verschiedenen Größenkategorien die besten Arbeitgeber der Schweiz. Und das ist dann wirklich ein Ranking.
Mhm. Und was mich jetzt noch interessieren würde, du hast gesagt, du bist ja dann operativ irgendwann wieder dazugestoßen, als du deinen ersten Exit hattest und gerne aktiver teilnehmen wolltest. Und du hast gesagt, dein Talent ist im Bereich Unternehmertum, Vertrieb, Marketing, Kunden ranschaffen. Wie bist du das angegangen für A Great Place to Work, und was ist das überhaupt, ein Talent? Also wie würdest du da dein Talent beschreiben, dass du es hinkriegst, möglichst viele B2B-Kunden für dein Unternehmen zu gewinnen? Wie bist du das strategisch angegangen? Was machst du, was kannst du da besonders gut?
Ich glaube, einerseits habe ich einfach wirklich schon ein sehr, sehr gutes und umfassendes Netzwerk im HR. Da ich eben das wirklich seit 20 Jahren mache. Und als Startup-Unternehmer war ich auch wirklich an jeder Konferenz, an jedem Event, den es gab, immer präsent. Das heißt, viele Leute kennen mich. Die HR-Community in der Schweiz ist relativ überschaubar. Es sind viele Leute, die schon lange dabei sind. Man trifft sich immer wieder. Und es ist auch eine sehr tolle und wertschätzende Community. Also ich glaube, das ist das eine. Mhm. Das andere, ich habe einfach auch Freude am Rausgehen, und eben ich hoffe, man hört es jetzt auch ein bisschen. Ich spreche wirklich mit Begeisterung über dieses Thema, und ich glaube, ich kann das relativ gut raustragen, und wenn ich im Kundenkontakt bin, diese Begeisterung auch auf andere Leute übertragen. Spezifisch jetzt für Great Place to Work haben wir dann begonnen, das Ganze einfach viel systematischer zu machen. Die Kundenakquise, das heißt, zuerst mal ein sauberes CRM aufzusetzen, uns überlegen, welche Zielgruppen wollen wir überhaupt mit welchen Botschaften ansprechen, das Ganze segmentieren. Irgendwann kam die Marketingautomation dazu, dass wir das Ganze viel effizienter, automatisierter machen können. Aktuell ist das ganze Content Marketing ein großes Thema, weil eben das sind Themen, die bei einem Unternehmen auch sehr strategisch sind. Das heißt, es ist selten beim Erstkontakt, dass die Firma gleich sagt, okay, super, wir starten morgen. Das muss bei der Firma irgendwo in die Strategie reinpassen, da muss Budget vorhanden sein. Das heißt, wir müssen es schaffen, dass wir bei den Firmen top of mind bleiben. Und natürlich gerade im B2B-Bereich ist es sowieso entscheidend. Du hast selten eine Person, die allein entscheidet. Eine hört vielleicht von uns, dann muss sie das intern platzieren, muss andere überzeugen. Und das merken wir jetzt, dass es eben sehr gut mit Content funktioniert.
Habt ihr das Gefühl, dass die aktuelle Zeit euch auch ein bisschen in die Hände spielt? Also man hört ja eben sehr viel von Fachkräftemangel und ähnlichen Dingen. Also dass sich ein Unternehmen auch stärker um die Mitarbeiter kümmern muss, damit auch wirklich die Besten es attraktiv finden. Spielt euch das in die Hände, dass man also sagt, wir brauchen auch ein Signaling, und Great Place to Work ist ein solches Signaling nach außen?
Auf jeden Fall. Also das hat nicht nur mit unserer eigenen Leistung zu tun, dass wir aktuell sehr erfolgreich unterwegs sind, sondern natürlich mit dem Fachkräftemangel, mit dem demografischen Wandel. Wenn ich schaue, Great Place to Work ist jetzt in der Schweiz seit 15 Jahren aktiv. Als wir gestartet sind, hatten wir vor allem so große internationale Kunden, Pharma, Biotech, IT, die damals schon gekämpft haben und die besten Talente wollten. Dann vor so 10 Jahren kam das Gesundheitswesen dazu, weil die quasi Rekrutierungsprobleme hatten. Dann so vor 5, 6 Jahren war Hotellerie, Gastro ein Thema. Also wir merken es sehr stark, je mehr Druck in einer Branche ist, desto eher kommen sie natürlich auf uns zu. Aber heute haben wir wirklich durchs Band, durch alle Branchen hinweg Kunden. Und jetzt so die letzten 1, 2 Jahre sind es vor allem Schweizer KMU. 100, 150, 200 Mitarbeiter irgendwo weg von den Zentren, Produktionsbetriebe, von denen haben wir noch nie gehört. Aber die sind super spannende Unternehmen und die merken jetzt plötzlich, hey, wir müssen irgendetwas machen. Wir haben Probleme, Leute zu halten, wir haben Probleme, Leute zu rekrutieren und dann sind wir zur Stelle.
Wenn du dich jetzt in die Augen eines Interessenten, der einen neuen Arbeitsplatz sucht, hineinbegibst, was würdest du der Person raten, worauf sollte sie achten, wenn sie verschiedene Arbeitgeber nebeneinander stellt?
Vereinfacht gesagt, herausfinden, wie es wirklich ist, dort zu arbeiten, wie die Kultur ist. Weil wenn wir Lernende rekrutieren, dann gibt es Schnuppertage. Also die laden wir einen ganzen Tag ein, mal ins Unternehmen zu kommen. Bei normalen Anführungs- und Schlusszeichen Mitarbeitern machen wir das nicht. Weshalb nicht? Weil wir verbringen nachher so viel Zeit an diesem Ort, aber wir begnügen uns eigentlich damit, dass wir irgendwie 2-3 Mal eine Stunde mit ausgewählten Personen in einem künstlichen Setting, sprich irgendwo in einem Sitzungszimmer, zusammensitzen. Und das ist einerseits das, was ich den Bewerbern raten würde, eben fragt nach, wie es ist, versucht, möglichst konkrete Situationen zu schildern und herauszufinden, wie es ist. Und dafür müsst ihr natürlich auch wissen, was euch wichtig ist. Oder? Wenn es jemandem wichtig ist, eben regelmäßig um 17 Uhr Feierabend zu machen, weil man die Kinder abholen muss, weil man noch engagiert ist im Turnverein, was auch immer, dann muss man das adressieren und herausfinden, ob das der Kultur entspricht oder eben, ob alle immer noch bis 18, 19 Uhr im Büro sind. Und es ist aber auch mein Ratschlag an die Unternehmen, dass sie ihre eigene Kultur viel besser kommunizieren müssen. Und nicht nur einfach, ja, wir sind führend in dritter Generation im Bereich XY und suchen jetzt da die eierlegende Wollmilchsau, sondern wirklich die Kultur transparent machen.
Und jetzt das Thema Homeoffice ist ja etwas, was über Corona natürlich auch nochmal einen neuen Stellenwert gewonnen hat und wo die Unternehmen ja versuchen, jetzt da eine stärkere Positionierung einzunehmen, wie das denn eben sozusagen auch ohne Pandemie im Nacken gehandhabt werden soll. Wie nimmst du das wahr? Hat man da schon auch in den verschiedenen Industrien, ist ja auch in manchen einfacher umsetzbar als in anderen natürlich, aber hat man da etwas gefunden oder würdest du Unternehmen da auch einen Ratschlag geben, wie sie damit umgehen sollen?
Schon nur die Tatsache, dass du mich jetzt hier im März 2024 immer noch auf Homeoffice ansprichst, sagt eigentlich schon alles darüber aus, dass wir quasi immer noch keine Lösung gefunden haben und dass es immer noch ein großes Thema wird, ist und leider wird auch das Thema New Work, Future of Work, immer noch auf Homeoffice reduziert. Und eigentlich mag ich gar nicht mehr darüber sprechen, weil für mich ist es so eine Stellvertreterdiskussion. Weil ich habe gesagt, wir sagen eigentlich, es müsste eine vertrauensbasierte Kultur sein in einem Unternehmen. Und wenn ich meinen Mitarbeitern vertraue, dass sie intrinsisch motiviert sind, dass sie engagiert sind, ich ihnen die Rahmenbedingungen gebe, dass sie eine bestmögliche Arbeit verrichten können, dann ist es wirklich sekundär, ob sie das im Office, im Starbucks oder zu Hause tun. Für diejenigen Berufe, für die es technisch möglich ist.
Absolut nachvollziehbar, aber mein Eindruck ist, wenn ich mich so in verschiedenen Unternehmen bewege, dass man immer noch so ein bisschen am Aushandeln ist, wie viele Tage erlaubt man. Und dass es auch eher wieder etwas restriktiver wird. Also ich habe das Gefühl, dass viele Unternehmen sagen, 2 Tage Homeoffice oder wo auch immer, das liegt drin, aber 3 Tage hätten wir sie gerne vor Ort.
Ja, diese Einschätzung teile ich, dass es diese Tendenz gibt und hängt ein bisschen mit dem ersten Thema zusammen. Führungskräfte sehen sich als oder in der Rolle oder als Aufgabe, dass sie managen müssen, dass sie Reglemente machen müssen, dass sie irgendeine Lösung finden müssen, die für alle Mitarbeiter gilt. Und dann landet man irgendwo bei diesem, ja, so 2 Tage ist, glaube ich, gut, aber bei den meisten wäre es schon gut, wenn die 3 Tage ins Büro kommen. Meine Antwort hier ist einfach immer, one size never fits all. Schlussendlich sollte man eigentlich auf der tiefstmöglichen Ebene, sprich auf Teamebene, herausfinden, wie man optimal zusammenarbeitet. Und da gibt es Teams, die sind vielleicht 4 Tage pro Woche im Büro, weil sie sagen, das ist uns so wichtig für die Zusammenarbeit. Und andere Teams sagen, es reicht, wenn wir uns einmal pro Monat einen Tag sehen. Ich hatte vor kurzem gerade Kontakt mit einer Führungskraft eines KMUs und da hat gesagt, weißt du, vor Corona konnte ich mit meinem Team individuell aushandeln, wie wir Homeoffice regeln. Seit Corona haben wir ein firmenweites Homeoffice-Reglement und das passt für niemanden mehr.
Wie ist das eigentlich? Ich habe noch eine Frage genau zum Geschäftsmodell. Ihr habt wahrscheinlich einen großen Bias an Kunden drin, weil die Kunden, die sich bei euch bewerben, um zertifiziert zu werden, wollen ja sicher oder werden vorher sicherstellen wollen, dass sie das Zertifikat auch bekommen, weil die zahlen Geld dafür und dann wollen sie schon eigentlich vorher wissen, meine Mitarbeitenden sind zufrieden, ich bin a great place to work, ich will dieses Siegel haben, damit ich damit werben kann am Markt. Das heißt, gibt es Fälle, in denen wird es wahrscheinlich geben, dass die Befragung so rauskommt, dass die nicht zertifiziert werden? Und wie geht ihr damit um? Weil dann habt ihr ja einen Kunden, der Geld zahlt, Werbung machen will und kann keine Werbung machen.
Genau. Hat damit zu tun, dass wir aber auch keine Siegel verkaufen. Also du kannst dir diese Auszeichnung nicht kaufen. Was du kaufst, ist die Analyse, ist die Mitarbeiterbefragung. Und das sagen wir den Kunden auch explizit. Du kriegst ein Reporting, du kriegst eine Mitarbeiterbefragung, dafür zahlst du uns. Ob du dann eine Auszeichnung kriegst, ist eine andere Frage. Das heißt, du zahlst die nicht, du musst aber auch nichts zahlen. Also du kriegst die Auszeichnung quasi gratis, wenn du die Anforderungen erfüllst. Und ja, also die Zertifizierung, die kriegen so rund 80% der Unternehmen. Also jedes fünfte Unternehmen, das mit uns zusammenarbeitet, erfüllt diese Anforderung der 65-prozentigen Zustimmungsrate nicht. Aber das sind immer noch gute Unternehmen, weil wir machen alle drei Jahre einen repräsentativen Benchmark in der Schweiz, weil wir eben genau einen Bias drin haben. Also die meisten Unternehmen, die mit uns arbeiten, ist, wie du sagst, das sind eher schon gute Arbeitgeber.
Und dieses Fünftel, die bleiben dann eure Kunden und versuchen besser zu werden oder sind die dann erstmal sauer und sagen, ach, eure Methodik, wir sind doch, alle sind doch so happy hier, da stimmt irgendwas nicht?
Nein, erstaunlicherweise sind die nicht sauer. Da gibt es so einen ersten Moment, wo eine Enttäuschung da ist und wo man vielleicht auch ein bisschen hadert mit den Resultaten und dann versucht zu argumentieren, weshalb es vielleicht ja nicht so ist, wie eigentlich die Zahlen ergeben haben. Aber dann meistens, wenn wir wirklich in die Resultate eintauchen und auch offene Kommentare uns anschauen von den Mitarbeitern, dann kommt dann schon die Zustimmung, ja, wir wissen es eigentlich und ist ja schon richtig. Und jetzt haben wir es halt schwarz auf weiß. Es ist wie wenn du so ein bisschen krank bist und dann misst du mal Fieber und dann siehst du, wie viel Fieber es halt wirklich ist. Und bei den allermeisten startet dann wirklich die Phase, sagt, okay, jetzt haben wir aber immerhin eine Nullmessung, jetzt haben wir Daten, jetzt wissen wir, wo wir ansetzen müssen.
Und wenn wir jetzt nochmal zum Schluss nach vorne schauen, 5 bis 10 Jahre, was würdest du sagen, wo geht die Reise hin? Wie arbeiten wir in 5 bis 10 Jahren? Wie positionieren sich Arbeitgeber, um die besten Talente zu bekommen?
Wenn ich das eindeutig beantworten könnte, dann könnte ich wahrscheinlich als Futurist viel Geld verdienen. Ich glaube, es wird sich gar nicht, und das mag jetzt viele überraschen, ich glaube, wahnsinnig viel wird sich gar nicht verändern. Wir haben heute schon sehr viele Veränderungen, die jetzt in den letzten 3-4 Jahren gekommen sind. Ich glaube, das Tempo der Veränderungen wird nochmal zunehmen. Mit künstlicher Intelligenz wird unsere Arbeit noch viel mehr beschleunigt. Das heißt, der Druck, wie wir arbeiten, wird nochmal zunehmen. Aber die ganzen Diskussionen, die wir eigentlich heute haben, ist es im Büro, ist es zu Hause? Ich glaube, das wird bleiben, was einen attraktiven Arbeitgeber ausmacht. Wir haben seit 30 Jahren plus minus die gleiche Methodik und wir sehen da nicht substanzielle Veränderungen. Heißt auch dieses ganze Generationenthema, dass eine Generation Z andere Ansprüche hat. Das bezweifle ich und das kann ich auch datengestützt bezweifeln. Das sind grundlegende Bedürfnisse, die wir haben als Menschen, dass wir eben ein wertschätzendes, vertrauensvolles Umfeld haben wollen. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass wir in 5 oder 10 Jahren jetzt komplett anders arbeiten als heute.
Wir kommen am Ende einer Folge immer noch dazu, dir ein paar Kurzfragen, entweder oder Fragen oder einfach eine kurze Antwort gefordert ist. Und das sind 10 Fragen, die Florian und ich abwechselnd in deine Richtung feuern. Dann fange ich mal an. Singen oder tanzen?
Tanzen.
Bei mir passt inhaltlich zum Gespräch heute. Eigenes Startup groß machen oder andere Startups als Investor begleiten?
Eigenes Startup groß machen.
Was ist aktuell dein größtes Hobby?
YouTube-Videos produzieren.
Teams oder Slack?
Teams.
Streamen oder ins Kino gehen?
streamen.
Eher hierarchische Strukturen oder eher flache Hierarchien?
Selbstorganisation, also flache Hierarchien.
Selber kochen oder ins Restaurant?
Sowohl als auch.
Moment, da muss ich kurz nachfragen. Was kannst du am besten kochen?
Das müsstest du meine Frau fragen. Wir kochen sehr viel zusammen und ich kann, glaube ich, Verschiedenes sehr gut. Ich habe jetzt nicht so einen Signature-Dish, den ich gerade nennen könnte.
Aber dann kannst du uns einen Tipp geben, wie man es schafft, als Paar gemeinsam gut zu kochen, weil häufig ist ja der eine eher derjenige, der sich gerne ans Rezept halten will, der andere mehr Freestyler und dann schmeißt er was in den Topf und da kriegt der Erste schon wieder die Krise mit.
Exakt so bei uns.
Ja, bei uns auch. Das Einzige, was funktioniert, die Gänge aufteilen. Einer die Vorspeise, einer der Hauptgang. Alles andere geht nicht.
Und du bist eher der Freestyler oder der mit dem Rezept?
Rezept.
Ich auch. Und Andrea freestylt. Duzen oder siezen?
Duzen.
Videocall oder persönliches Meeting?
Eher Videocall, aber ich habe schon auch gerne den persönlichen Kontakt. Aber wenn ich jetzt mich für etwas entscheiden müsste, dann den Videocall, weil es einfach wirklich sehr effizient ist.
Eine offene Doppelfrage, also brauche ich zwei Antworten. Einmal schönster Ort in der Schweiz und dann schönster Ort global.
Schönster Ort der Schweiz, ist so schwierig, wir haben so viele schöne Orte in der Schweiz. Ich sage jetzt ganz patriotisch, Solothurn als schönste Barockstadt der Schweiz, meine Heimatstadt.
Und global, irgendein Ort, wo du oft gerne hinfährst oder der dich allgemein fasziniert?
Oft nicht, ich war erst einmal da, aber ich würde sagen Raja Ampat in Indonesien, das wahrscheinlich beste, schönste Tauchgebiet der Welt.
Damit haben wir auch schon ein bisschen dein Hobby herausgefunden. Ganz herzlichen Dank, dass du uns hier Red und Antwort gestanden hast. Das war wahnsinnig spannend.
Sehr gerne. Danke für die spannenden Fragen.
Danke dir. Und wir hören uns ja sowieso nächste Woche nochmal wieder in der kurzen Tipps und Tricks-Folge. Dankeschön.
Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer
und Florian Hohmann.